Hallöchen, heute ist Donnerstag, der 7. Januar. Nach der gestrigen Geschichte zur Taufe kommt heute die Versuchungserzählung. Die eignet sich besonders gut, um uns zu zeigen, wie ein Evangelium zu lesen ist. Denn die Versuchung wird uns in zwei Evangelien erzählt. Eindeutig ein einmaliges Ereignis. Das gab es historisch nur einmal. Nur, was historisch passiert ist, das wird uns nicht eindeutig gesagt, denn die Reihenfolge der Versuchungen ist nicht identisch. Das fällt auf. Wie kann das sein? Ganz einfach. Das Ziel ist eben nicht, dir eine hundertprozentige historische Tatsachengeschichte zu servieren. Das Ziel ist vielmehr, du sollst das Evangelium hören und verstehen. Alle Evangelisten schreiben so, dass ihre Hörer zum Glauben kommen können und im Glauben gestärkt werden. Und dazu reichen historische Fakten, die wir sowieso nicht nachkontrollieren können, gar nicht aus. Immer geht es ihnen um die Bedeutung des Erzählten. Und damit uns die Bedeutung klarer wird, formulieren sie, betonen, setzen Akzente, lassen weg, stellen um. Das können wir wahrnehmen und erkennen. So lernen wir, ein Evangelium zu lesen. Ja, wir haben vier Evangelien. Warum? Na, weil die eben nicht identisch sind. Sonst hätten wir doch nicht vier. Die ergänzen sich. Und ganz, ganz vereinzelt widersprechen sie sich auch. Und Gott hat das nicht verhindert, sondern genau so gewollt. Das passt also zusammen. Er hat die Überlieferungen über Augenzeugenberichte und schriftliche Sammlungen über viele Jahrzehnte freundlich begleitet, sodass wir mit den vier Evangelien einzigartige Schriften haben, die bis heute Glauben wecken und fördern können, weil Gott durch sie spricht. Gottes Wort im Menschenwort. Naja, kleine Vorrede, jetzt zum eigentlichen Text. Lukas 4, 1-13. Jesus war jetzt vom Heiligen Geist erfüllt. So ging er vom Jordan weg und wurde vom Geist in der Wüste herumgeführt, 40 Tage lang. Dabei wurde er vom Teufel auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit über aß er nichts, am Ende war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird. Jesus antwortete ihm, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Da führte der Teufel Jesus an eine hochgelegene Stelle. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem einzigen Augenblick. Und der Teufel sagte zu Jesus, ich werde dir die Macht geben über alle diese Reiche in ihrer ganzen Herrlichkeit. Denn Gott hat sie mir übertragen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, wird alles dir gehören. Jesus antwortete ihm, in den Heiligen Schriften steht, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihn allein verehren. Da brachte der Teufel Jesus nach Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring von hier hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen, und auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Damit hatte der Teufel alles versucht, Jesus auf die Probe zu stellen. Er verließ ihn eine Zeit lang. Die eigene Taufe war für Jesus ganz sicher eine starke und prägende Erfahrung. Alles, was er von jetzt an sagt und tut und auch erlebt, das erlebt er als der getaufte Gottessohn. So zielt die Versuchung auf die Bedeutung der Gottessohnschaft. Wie lebt Jesus das aus? Was versteht er darunter? Nebenbei wird für uns deutlich, nach geistlichen Hochzeiten werden Abstürze und Versuchungen kommen. Wer was Starkes mit Gott erlebt, wird danach in der Wüste umherirren und auch dunkle Seiten wird es auch mit dunklen Seiten zu tun bekommen. Zum Leben gehören die Situationen der Prüfung, der Erprobung, der Versuchung. Das wird ganz deutlich. Weil der Geist selbst Jesus in die Wüste führt, zum Ort der Versuchungen. Nach jüdischem Verständnis wird der Gerechte von Gott versucht, damit er so reift. Durch die Erprobung reift man. Deswegen wird auch nur der Gerechte erprobt. Der Gottlose wird nicht versucht, weil er nicht bestehen kann. Die Wüste ist der Ort der Selbsterkenntnis, der Läuterung, der Vorbereitung. Auch die Zahl 40 ist in der Bibel eine Entwicklungs- und Reifungszahl. Die 40 Jahre Wüstenwanderung, ein generationsübergreifendes spirituell-pädagogisches Projekt. Nur bei Markus ist Jesus bei den Tieren. Eine nicht unwichtige Nebenbemerkung. Die mit ihm in der Einöde sind und am Ende dienen ihm die Engel, bei Matthäus und Markus. Zur Reihenfolge der Versuchungen. Matthäus und Lukas schildern sie uns. Beide starten mit Steine zu Brot machen. Dann hat Matthäus den Tempel und zum Schluss den hohen Berg, während Lukas mit dem Tempel schließt. Lukas hat wahrscheinlich aus theologischen und stilistischen Gründen die Reihenfolge geändert. In Jerusalem spitzt sich alles zu. Diese dramaturgische Linie baut Lukas als Schriftsteller bewusst auf. Jerusalem muss der Schlusspunkt sein. Da spitzt sich alles zu. Die erste Versuchung. Eine schnelle Sättigung des physischen Hungers. Ein sattes Leben, in dem ein Stein bei Lukas von Jesus in Brot verwandelt werden soll. Aber Jesus greift nicht zur Selbsthilfe. Als Gottessohn stillt er nicht mittels eines Wunders seinen Hunger. Damit zeigt er, dass auch der Sohn Gottes vom Empfangen lebt. Und als erstes empfängt und ernährt er sich vom Wort des Vaters. Die zweite Versuchung, alle Königreiche, alle Macht, allen Ruhm, ein mächtiges, glanzvolles, erfolgreiches Leben, bekommt Jesus, wenn er sich vor dem Teufel beugt, das heißt, ihn anbetet. Aber Jesus geht nicht den Weg der Macht und des Erfolgs. Er lässt sich nicht korrumpieren. Er bleibt seinem Vater treu und löst sich nicht von ihm. Die dritte Versuchung, Jerusalem, der höchste Punkt des Tempels, ein gesichertes Leben, stürz dich hinab, provoziere ein Beglaubigungswunder, denn es steht geschrieben, deinetwegen wird er seine Engel senden, dich zu behüten, und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Jesus widersteht und erweist sich als gehorsamer Sohn. So macht die Versuchungserzählung deutlich, wie Jesus seine Gottessohnschaft lebt. Er empfängt von seinem Vater und nimmt sich nichts selbst. Er löst sich nicht von ihm, um sich zu bereichern, und er fordert den väterlichen Schutz nicht für sich heraus. Beachtenswert ist in der ganzen Erzählung die Rolle der Heiligen Schrift. Jesus reagiert auf jede Versuchung mit einer Antwort aus der Tora. Die Schrift, das Wort Gottes, hilft ihm nicht zu scheitern, sondern zu bestehen, zu reifen. Ja, das muss man sich vorher aneignen. Nicht für Bibelstellen Ping-Pong, sondern um den Willen Gottes zu erkennen. Das ist mehr als den Buchstaben zu kennen. Das zeigt die dritte Versuchung. Hier zitiert der Teufel selbst. Er bedient sich des Buchstabens und Jesus kontert mit einem Tora-Zitat. Die Heilige Schrift kann also zu beidem benutzt werden, zur Versuchung und zum Bestehen der Versuchung. Nach den drei Versuchen, die scheiterten, verlässt der Teufel Jesus für eine kurze Zeit. Der Kampf wird nach einer größeren Pause fortgesetzt werden. Wie werden wir heute erprobt? Die Versuchungen Jesu weisen in diese Richtung. Von Gott eine schnelle, publikumswirksame Befriedigung der Bedürfnisse erwarten. Um jeden Preis erfolgreich und einflussreich sein wollen. Von Gott fordern, dass er einen beschützt und bewahrt. Auch Kinder Gottes leben vom Empfangen. Er ist Gott und wir sind seine Kinder. Wir beten, dein Wille geschehe und nicht erfülle uns unsere Wünsche. Vielmehr vertrauen wir uns ihm an. Shalom.